Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. In Stuttgart gab es am Abend im Schauspiel nach einer Hamlet-Premiere eine Protestaktion gegen drohende Sparmaßnahmen. Dazu gleich der geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendricks. Dann schauen wir ins Theater Senftenberg, das Thema einer Uraufführung dort, ein Späti mit dem schönen Namen Späti Paradies, ein Stück der Autorin Juliane Hendes. Und dann Thomas Gottschalk. Seit Tagen berichten die Medien über seinen letzten großen Auftritt an diesem Samstagabend, über seine schwere Krebsdiagnose, über seine zuletzt missglückten Auftritte. Heute nun sollte gefeiert werden.
Vielen Dank, wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk.
Heute Abend und herzlich willkommen dazu, unsere letzte, denn Sie wissen nicht, was passiert. Und letzter Fernsehabend für Thomas.
Jawohl, zumindest der letzte Samstagabend, habe ich einmal behauptet.
Ja, ne?
Ich bleibe dabei.
Ich kann das auch mit Einschränkungen nur aussprechen. Deswegen, schau mal, ist ja richtig was zu lesen hier heute im Publikum.
Die übliche euphorische Fernsehstimmung bei solchen Shows zu Beginn. Ob es im Laufe dieser Show auch differenziertere, persönlichere Töne gab, auch darüber werden wir hier in Fazit in dieser Stunde sprechen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Schauspielhaus Stuttgart, heute Abend eine wichtige Premiere Shakespeares Hamlet, inszeniert vom Intendanten Burkhard Kosminski. Doch darüber wollen wir heute Abend hier in Fazit ausnahmsweise nicht sprechen, sondern über das, was nach dem Schlussapplaus auf der Bühne stattgefunden hat, ohne Ankündigung, also zu Überraschung des Publikums, ein Protest gegen geplante Sparmaßnahmen, nicht nur am Staatstheater. In Stuttgart und in Baden-Württemberg soll massiv gespart werden, in der Kultur, in der Bildung und auch im Sozialbereich. Und gegen diese Pläne also gab es diesen Protest. Was da konkret kritisiert wurde, welche Töne da angeschlagen wurden, das möchte ich nun vom geschäftsführenden Intendanten des Staatstheaters erfahren, Marc-Oliver Hendricks. Er ist live am Telefon. Herr Hendricks, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rücke.
Wem haben Sie denn das Theater geöffnet? Wer hat diese Plattform für seinen Protest bekommen?
Wir sind als Gemeinschaft aller Kulturschaffenden hier in Stuttgart solidarisch miteinander und haben den Termin, den heutigen Termin zum Anlass genommen, vor das Publikum zu treten. Wir haben unsere Premiere im Nachgang geöffnet. Dazu gehören die Stuttgarter Freie Szene. Stuttgart hat eine extrem reiche Kunst- und Theaterlandschaft. Das reicht von der Staatsoper über die Stadtbibliothek, über das Figurentheater zum Theaterhaus, aber auch Bibliotheken. Alle Projektarbeitenden sind mit eingebunden und wir sind in einer gemeinsamen Aktion nach der Premiere direkt aus dem Premierenapplaus auf die Bühne getreten und haben dem Publikum unsere Position vermittelt, unsere Haltung vermittelt, dass das, was jetzt droht, gefährlich ist für den Standort Stuttgart, für den Kulturstandort und dass wir hier in einen Kahlschlag der Kultur in Stuttgart hineingeraten, der beispiellos ist. Das hat es in den letzten 25 Jahren hier nicht gegeben.
Das, was droht, der Ausgangspunkt ist der Doppelhaushalt 2026-27, der jetzt gerade im Stuttgarter Gemeinderat verhandelt wird. Es drohen, wie Sie es auch schon gesagt haben, drastische Sparmaßnahmen, angeblich bis zu 6%. Welche Folgen hätte das dann für die einzelnen Akteure?
Das ist sehr unterschiedlich. Die Höhe der Kürzungen ist nominell natürlich unterschiedlich. Prozentual trifft es einige Einrichtungen. Ich habe heute gelesen, der Württembergische Kunstverein, traditionsreiche Einrichtung, würde bei den jetzt anstehenden Kürzungen möglicherweise vor der Schließung stehen. Es gibt Projekte, die nicht mehr fortgeführt werden können. Sie wissen, an Theatern arbeiten wir im Manufakturbetrieb. Es sind sehr viele Menschen, die dahinter stehen, nicht nur auf der Bühne. Und das bedeutet unmittelbar auch gleich eine Gefahr für die Arbeitsplätze dahinter, bis eben teilweise zur institutionellen Gefährdung mancher Einrichtungen.
Wer so einen Protest startet, der sagt ja, dass er nicht genug gehört wurde oder gehört wird. Haben denn die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker nicht verstanden, was da auf dem Spiel steht?
Ich glaube, von der Dynamik sind alle überrascht, auch die Verantwortlichen in der Stadt, politisch Verantwortlichen im Gemeinderat. Es ist in den letzten Wochen wellenweise zu uns gedrungen, was und in welchem Umfang die Kürzungen auf uns zukommen. Es kamen dann wohl bei der Stadt Stuttgart auch noch erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen hinzu, die das Ganze noch einmal verschärft haben. Wir sind jetzt hier mit Kürzungen konfrontiert, die kommenden Montag und spätestens am 19. Dezember im Gemeinderat verhandelt werden, die wir in jedem Fall versuchen noch zu beeinflussen, abzumildern. Wir leben nicht hinter dem Mond. Wir wissen auch, dass wir in einer schwierigen Situation sind in Baden-Württemberg, im Automobilcluster, gerade auch in Stuttgart. Aber die Planlosigkeit, ja, die Linearität, die mit dem Rasenmäher über alle Positionen gehende Kürzungshaltung, die ist nicht mehr gestaltend. Ja. Die kulturpolitische Gestaltung findet nicht statt und das darf nicht sein. Das gefährdet die Zukunft der Stadt.
Es gab keine Transparenz auch. Sie haben das scheibchenweise erfahren. Das erinnert auch an die Vorgänge hier in Berlin, wo die Politiker ja auch nicht auf die Kulturleute direkt zugegangen sind. Ist das auch eine Art von Vertrauensbruch?
Also Kommunikation hat es natürlich mit einigen Beteiligten schon gegeben. Ich kann jetzt nur für uns als Staatstheater sprechen, die ja auch nicht nur mit der Stadt zusammenarbeiten, sondern auch mit dem Land. Wir versuchen auch mit dem Land hier positiv auf diese Situation einzuwirken. Aber Tatsache ist, dass, glaube ich, das Tempo der Ereignisse so rasant ist, dass die Kommunikation an der einen oder anderen Stelle doch darunter gelitten hat.
Mittelfristige Planung ist ja immer ganz wichtig, also die nächsten 3, 5, 7 Jahre vielleicht zu überblicken. Ist das eine Forderung, die Sie stellen würden, dass Sie da solche Horizonte brauchen?
Ja, unbedingt, absolut. Das hatten wir in der Vergangenheit auch. Wir brauchen einen mittelfristigen Finanzierungshorizont, um kann ich nur für die Staatstheater sprechen, in einem so großen Betrieb notwendige Weichenstellungen zu treffen. Wenn man sich verabredet, wenn man sich auf Kürzungen verständigt, übrigens Berlin ein gutes Beispiel, da sind das ja dann 12 anfangs gewesenen Forderungen. Ich habe von den Kollegen in Berlin gehört, dass am Ende dann auf die Opernstiftung zum Beispiel nur die Hälfte davon zugekommen ist. Wenn es eine solche Verabredung gibt, wie das über einen Transformationshorizont zu gestalten ist, dann kann man da natürlich anknüpfen und dann kann man sinnvoll gestalten. Momentan stehen wir einfach nur vor der Tatsache, dass zum 1. Januar Gelder gekürzt werden, die schon längst verplant und dann auch ausgegeben sind.
Herr Henrichs, wie hat denn das Publikum, das Premierenpublikum, das das nicht erwartet hatte, ein solches Finale, wie haben die reagiert?
Ja, die waren natürlich überrascht, aber sie sind sehr freudig vom begeisterten Premierenapplaus mit in den Protest eingestiegen. Und ich glaube, wir haben hier noch einmal die Menschen auch wachgerüttelt und sensibilisiert. Wir haben vor ungefähr einer Woche eine Petition gestartet, alle Kultureinrichtungen hier in Stuttgart, um uns gegen die Kulturkürzungen in Stuttgart bei der Landeshauptstadt zu wehren. Das sind mittlerweile innerhalb von weniger als einer Woche über 25.000 Unterschriften unter diese Petition gewesen. Und wir werden natürlich uns auch weiterhin artikulieren, um eine Korrektur der geplanten Kürzungen zu erreichen.
Die Petition mit dem schönen Titel "An Kultur, Bildung und Sozialen zu sparen kostet viel zu viel". Noch eine letzte Frage. Welche Rolle spielen denn die bevorstehenden Landtagswahlen am 8. März? Ist da deswegen vielleicht auch ein bisschen Druck im Kessel?
Die Kürzungen jetzt aktuell gehen tatsächlich von der Landeshauptstadt aus und die ist natürlich als Kommune von den Wahlen, von den Landtagswahlen nicht betroffen. Wir sehen aber, dass die Landtagswahl natürlich mit Blick auf unseren Rechtsträger eine große Rolle spielt und wir beobachten das Bemühen der Landesregierung hier in jedem Fall Schlimmeres zu verhindern und sind dafür auch natürlich ausgesprochen dankbar.
Proteste am Schauspiel Stuttgart gegen geplante Sparmaßnahmen. Das Bündnis Stuttgarter Kultur hat dazu eine Petition gestartet. Auch Marc-Oliver Henrichs war das, der geschäftsführende Intendant des Staatstheaters. Herr Henrichs, ich danke Ihnen und guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Röker. Danke.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Über Jahrzehnte war Thomas Gottschalk ein Star der deutschen Fernsehunterhaltung, für viele eine Lichtgestalt. Schlagfertig mit ein bisschen Machotum, ein bisschen Narzissmus, ein bisschen Unbelehrbarkeit hat er Millionen Menschen in seinen Samstagabendshows unterhalten. Wetten das, wie oft war das ein Gesprächsthema, auch am Tage danach. Und nun einige wirre Auftritte mit Aussetzern, dann sein Bekenntnis an einem bösartigen Krebs zu leiden. Heute hat er sich auf Instagram an seine Fans gewandt.
Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle. Wir sehen uns heute Abend um 20.15 Uhr bei Denn Sie wissen nicht, was passiert bei RTL. Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.
In den vergangenen Tagen gab es ein gewaltiges Gottschalk-Rauschen in den Medien. Und heute nun am Samstagabend 20.15 Uhr sein vermutlich wirklich letzter großer Auftritt. Denn sie wissen nicht, was passiert auf RTL. Zusammen mit den anderen Stars der Fernsehunterhaltung Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Ein großer Auftritt zum Abtritt. Mit der Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Anja Rützel möchte ich nun über diesen in welcher Hinsicht auch immer denkwürdigen Fernsehabend sprechen. Bekannt ist sie unter anderem auch durch ihren Podcast Sendepause Fehlanzeige. Sie ist am Telefon live. Frau Rützel, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich muss bei einem solchen Thema gleich nach Ihrem Fazit fragen. Ein schwerkranker 75-jähriger Moderator, der nur mit starken Schmerzmitteln auftreten kann. War das ein packender Abend oder doch so etwas wie ein tragischer Abgesang?
Ich muss sagen, ich fand es einen überraschend würdigen Abgang für ihn, was diese Sendung ihm heute bereitet hat. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet, aber ich finde, man hat da das richtige Maß und den richtigen Ton und den richtigen Zeitpunkt gefunden. Ich bin positiv überrascht, auch das kommt ja manchmal vor.
Jetzt sollten wir natürlich das ein bisschen aufdröseln, diesen Eindruck, der sich da eingestellt hat im Laufe von, glaube ich, mehr als 3 Stunden. Denn Sie wissen nicht, was passiert. Der Titel, gemeint sind die 3 Showgrößen Gottschalk, Schöneberg, Jauch. Erklären Sie doch ein bisschen die Dramaturgie dieses Spiels, Frau Rützel. Nicht alle kennen dieses Format.
Also es ist eine ziemlich wirre Show, gehört aber zum Konzept. Also Jauch, Gottschalk und Schöneberger sind quasi ein Team und dann gibt es ein zweites Team aus Prominenten, die kämpfen gegeneinander. Und der Witz an der Sache ist, dass diese Spiele nicht geprobt sind, sondern alle erfahren erst während der Sendung, welche Spiele überhaupt gespielt werden. Und das sind recht bizarre Spiele teilweise, manchmal auch so ein konventionelles Quiz. Und die bekommen dann jeweils so ein Moderationskärtchen, müssen das vorlesen. Und der Witz ist eben, dass sich daraus so Situationen ergeben, die ja einfach komplett spontan und ungeprobt sind. Dann verstehen die manchmal das Spiel nicht, irgendwas geht schief. Das war die Szenerie und das dauert gern auch mal 4 Stunden, diese Show. Und was jetzt heute das Spezielle war, eben in der letzten Teilnahme von Thomas Gottschalk in diesem Format, war, dass Gottschalk schon mitten in der Sendung verabschiedet wurde, nach 2 Stunden. Und damit hätte man eigentlich nicht gerechnet, aber das war vielleicht auch ein bisschen ein Tribut zu sagen, 4 Stunden ist in seinem Zustand vielleicht dann tatsächlich für ihn sehr anstrengend, eventuell dann doch wieder ein Risiko, dass irgendwas nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Und das fand ich überraschend, aber eine gute Lösung, muss ich sagen.
Also eine Verabschiedung im Laufe schon dieser Sendung. Sie haben es angedeutet, in der Mitte der Show ist das also ganz offensichtlich dieses unterhaltende Spiel zum Stillstand gekommen. Und Günther Jauch, er hat Thomas Gottschalk nach seiner Krebserkrankung unter anderem das gefragt.
Wie hast du gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt?
Also ich habe es gar nicht gemerkt. Carina hat mich zum Arzt geschleift, weil Männer gehen grundsätzlich nicht gerne zum Arzt. Ich war bei meinem Urologen und der hat festgestellt, dass da was nicht gestimmt hat. Die haben mir tatsächlich dann dieses Sarkom nachgewiesen in meinem Harnleiter.
Ja.
Also mit der Prostata haben viele Männer was ein Problem, aber bei mir war es der Harnleiter.
Jetzt haben die Ärzte dann was gemacht oder gesagt? Haben gesagt, es muss sofort was gemacht werden? Oder haben sie gesagt, wir beobachten es erstmal?
Nee, es musste sofort operiert werden, weil es sehr aggressiv war. Und man hat mir dann nicht nur diesen Stück vom Harnleiter weggeschnitten, sondern auch ein Stück von meiner Blase entfernt. Und man hat dann tatsächlich auch da oben, da leide ich immer noch drunter, im Oberschenkel, um an die Operation eigentlich hinzukommen, um an den Harnleiter zu geraten, hat man mit einer Schere im Grunde da einen Muskel durchgeschnitten im Oberschenkel. Und das war das Ärgerlichste, was passiert ist.
Dein Operateur hat gesagt, 33 Bestrahlungen, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Ist es auch schmerzhaft?
Es ist nicht schmerzhaft. Man hat gesagt, es ist anstrengend, aber mich strengt grundsätzlich nichts an. Auch Gespräche mit dir strengen mich nicht an. Aber es war...
Ja, das war schon sehr detailliert, was er da gesagt hat. Wie haben Sie denn, Frau Rützel, dieses sehr persönliche Intermezzo wahrgenommen?
Also es war tatsächlich, ja, ich fand es ein bisschen, es hat mich an einen Tragik-Sandwich ein bisschen erinnert, weil vorher war alles sehr albern, sehr ausgelassen, auch sehr absurd, muss man sagen, wie diese Show öfter ist. Es gab so ein Quizteil, wo die Kandidaten aus dem Publikum so schlecht waren, dass am Ende gefragt wurde, nenne 3 Jahreszeiten, damit da mal eine Frage richtig beantwortet wurde. Also das war so eine sehr alberne Stimmung, also sehr lustig. Dann kam dieser doch sehr detaillierte, Sie haben es gesagt, offene tragische Gesprächsteil letztendlich auch. Und dann wurde es wieder lustig, weil dann gab es als quasi Verabschiedung für Thomas Gottschalk eine Sequenz an einem digitalen Lagerfeuer. Also man hat da so ein künstliches Lagerfeuer, so eine Szenerie eingerichtet und da kam dann Mike Krüger, sein Weggefährte, viele Jahre lang. Und der hat dann eine umgedichtete Version von seinem alten Hit Mein Gott Walter, Mein Gott Thomas, so auf sein Leben gesungen. Und das war dann quasi so der Abgesang. Mhm. Und danach ging Thomas Gottschalk über die Showtreppe zu natürlich Status Quo. Seiner allgegenwärtigen Lieblingsband ging er dann ab.
Wir feiern das große Finale, hatte RTL angekündigt. Lustig und abenteuerlich sollte es werden, so hat es Günther Jauch auch ganz am Anfang gesagt. Also das ist insgesamt aufgegangen. Sie waren positiv überrascht, Frau Rützel, von diesem Abend.
Ja, weil es war dann doch dezenter als befürchtet, offen gesagt. Es war auch nicht es war nicht kitschig, muss ich sagen. Mhm. Und es war auch, also man hat eben auch gemerkt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, weil Gottschalk war jetzt in der Sendung vor seiner Verabschiedung jetzt in dem Verlauf ganz seltsam zurückhaltend, also wie man ihn eigentlich nicht kannte. Er stand da so dabei. Die richtigen Karlauer haben eigentlich Schöneberger oder auch Giovanni Zarella hat ein paar Witze gemacht, der im anderen Team zu Gast war. Und er war so ein bisschen, ich möchte nicht sagen unbeteiligt, aber doch ein bisschen abwesender, als man ihn kannte. Und das war alles dann schon so eine leichte Melancholie. Deswegen war das, es war nicht sonderlich spektakulär oder aufregend, aber es war menschlich, muss ich sagen.
Und authentisch für den Gottschalk heute.
Ja, auch dass Günther ja auch das Gespräch geführt hat, der ihn ja so von seinen Showkollegen wahrscheinlich am besten kannte und so weiter, muss ich sagen, war das jetzt ein angemessener Abschied, auch nicht künstlich aufgeblasen. Dieses Gespräch wirkte zwar, weil es auch durch seine medizinische Detailfülle so ein bisschen seltsam wirkte in diesem Unterhaltungskontext, wirkte so ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite hat es natürlich ein Bedürfnis erfüllt, weil die Leute wollen ja wissen, was ist jetzt genau los und wie krank ist er und wie schlimm ist es. Insofern fand ich das angemessen.
Der letzte Auftritt mit Abtritt Thomas Gottschalk mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch in der RTL-Show, denn sie wissen nicht, was passiert. Anja Rützel war das, Journalistin, Podcasterin. Frau Rützel, Dankeschön.
Gerne.
Senftenberg im Süden Brandenburgs mit seinen rund 23.000 Einwohnern ist eine vom Strukturwandel geprägte Stadt. Einst war es ein Zentrum des Kohlebergbaus. Seit der Wiedervereinigung hat die Stadt knapp ein Drittel seiner Einwohnerinnen verloren. Fürs Kulturleben der Stadt sehr wichtig ist die neue Bühne, ein Theater mit großer, auch widerständiger Tradition. Heute Abend gab es dort eine Uraufführung, Späti Paradies, ein Stück der Dramatikerin Juliane Hendes.
Mit Harald zusammen in eine Wohnung, weil das hält ja keine Sau aus, die halbwegs normal ist, ja. Wenn ich die Wohnung verlasse, ja, dann rette ich mir selber das Leben.
Ey, das ist der einzige Ort, wo man auch hin kann, wo überhaupt noch jemand ist. Sag mal, wir haben doch sonst nichts. Andi!
Georg Kasch ist für uns eingetaucht in diesen Kosmos Späti, von dem wir eben schon ein bisschen was gehört haben, an dem ja die unterschiedlichsten Menschen sich begegnen. Einen schönen guten Abend, Herr Kasch.
Guten Abend.
Egal ob Trinkhalle, Kiosk, Bütchen oder eben Späti, ist dieser Späti jetzt in Senftenberg wirklich ein Paradies oder ist das so eher so etwas wie eine Vorhölle?
Na, für die Leute vor Ort ist das schon echt ein Paradies. Das ist offensichtlich der letzte Treffpunkt in so einem Kaff, in dem sonst gar nichts mehr gibt und in dem manchmal nicht mal die Zeitung ankommt. Und dieser Späti, der hat auch wirklich den schönen Namen Paradies, ist der Ort, an dem alle sich begegnen und ihr Herz ausschütten. Und drumherum gibt es so tolle Typen wie Rosi, das ist so eine Altlinke und eine trockene Alkoholikerin, oder Theo, der Briefträger, der sich nur aus der Ferne so in ziemlich alle Frauen verliebt, die er irgendwie in seinen Blick kriegt, oder Clara, die Pflegefachkraft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber das Zentrum, das bildet der Späti-Betreiber Andi, das ist so ein begnadeter Zuhörer, der hat selbst eine sehr typische Ostgeschichte, denn seine große Liebe Marleen, die hat es in dem Kaff nicht mehr ausgehalten und die ist wie viele junge Frauen im Osten in den Westen gegangen und hat sich dort ein neues Leben aufgebaut. Und die wird hier zu so einer Art Erzählerin-Figur und die bringt auch so eine leicht distanzierte Westperspektive rein, weil die überhaupt nicht versteht, was Andi in diesem Kaff und in diesem Späti hält.
Also Andi, ein sehr guter Zuhörer, das klingt fast, als wenn er so ein bisschen ein Therapeut wäre. Was hat denn jetzt die Autorin Juliane Hendes geschrieben? Ist das eine Komödie, eine Sozialstudie oder ist das ein Volksstück?
Ich würde sagen, das ist eine Tragikomödie. die Menschen, die haben wirklich echte Transformationswunden, die sie auch herzeigen. Aber das tun die auf so eine durchaus komische, auch naive Art. Und es gibt auch richtig gute Pointen. Es ist aber auch kein Boulevard, sondern angenehm, konkretes, menschenfreundliches Theater. Weil die Probleme der Leute, die sind ja echt, die sind existenziell. Auch bei Andy übrigens, der erfährt nämlich, dass sein Späti abgerissen werden soll. Und wenn dann am Ende so die Gemeinschaft einen neuen Begegnungsort findet, dann ist das sogar richtig berührend. Das Stück passt also wirklich gut nach Senftenberg, wo die Autorin auch recherchiert hat. Aber der Text, der funktioniert auch in jedem anderen Ort im Osten, auch wenn der Späti da vielleicht Kiosk heißt oder Tante-Emma-Laden.
Jetzt mal zur Inszenierung ganz konkret. Mirko Böttcher hat inszeniert. Herr Kasch, mit welchen Theatermitteln hat er den Schwung in diese Bude gebracht?
Ja, Schwung, das ist schon der richtige Begriff. Der inszeniert das als so eine Art magischen Realismus. Die Bühne von Olesya Golovac, die ist so ein Bütchen aus hellem Holz. Das lässt sich ausklappen und umbauen zu immer neuen Räumen. Und da ist aber kein echter Realismus, sondern die Waren zum Beispiel, die holt Andy aus so einem Karton raus und der tapeziert dann so nach und nach die leeren Wände. Da wachsen dann so Postkarten, Plakate, Zeitungsausschnitte, Wimpelketten. Über allem leuchten dann so die Buchstaben Paradies. Aber vor allem nimmt die Regie die Figuren ernst. Es gibt schon so auch überzeichnete Nebenfiguren und eher chorische Momente. Es gibt viele Radiohits, oft live angesungen. Die sind schon im Stück so angelegt und die funktionieren schön als Kommentar. Also zum Beispiel Michael Jackson's They Don't Really Care About Us. Vor allem merkt man aber, dass das echtes Schauspielerfutter ist. Die machen das hier in Senftenberg wirklich überzeugend. Es gibt zum Beispiel Janusz Torp, der spielt den Andy, sehr ruhig, knuffig, wie so ein Junge von nebenan. Und besonders toll ist Katharina Struwis-Rosi. Das ist so ein Berliner der Vulkan, so eine Urgewalt mit Herz und Schnauze. Wir haben es am Anfang schon gehört. Die will man sofort adoptieren.
Die Autorin Juliane Hendes hat selbst eine Ostbiografie. Sie hat in Senftenberg recherchiert, haben Sie berichtet, Herr Kasch, für dieses Stück. Kann man denn sagen, man merkt das in der Wahl ihrer Themen auch immer an, dass diese Ostbiografie da prägend war?
Interessanterweise am Anfang gar nicht. Die ist bekannt geworden mit Stücken über die nationalsozialistische Vergangenheit in Düsseldorf. Aber gerade scheint sie sich zu so einer neuen, starken ostdeutschen Stimme zu entwickeln. Die hat in Marburg gleich zwei Stücke gemacht über Ostthemen. Eins hieß Liebe und Plattenbauten. Und da hat sie so anhand der Figuren von Paul und Paula, die man ja aus diesem DEFA-Film kennt, so die Transformationsschmerzen im Osten durchgespielt. Dann hat sie jetzt neulich gerade in Berlin so einen Monolog gemacht, Angela Land, wo sie so Angela Merkel als Beispiel ostdeutsche Biografien verhandelt. Aber was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass Späti Paradies ihr erstes Stück ist, das für eine Bühne in den neuen Bundesländern entstanden ist. Und man hat hier auch bei der Premiere gemerkt, wie sehr das aufgeht, also wie sehr dieses Publikum sofort versteht diese Situation, diese Typen, diese Dialoge, die sie ja aus dem Alltag kennt und da sehr stark drauf reagiert mit Lachen, mit Aufmerksamkeit. Das geht wirklich gut auf.
Also Späti Paradies, wirklich ein starkes Stück der Autorin Juliane Hendes. Alles außer langweilig, das steht auf einem Plakat an der Fassade des Theaters und so ist es ja offensichtlich auch dort. Die neue Bühne Senftenberg war zuletzt in den Schlagzeilen, weil der künstlerisch sehr erfolgreich agierende Intendant Daniel Ries nach gerade mal 5 Jahren gehen muss. Im Raum steht der Verdacht, dass der unbequeme Intendant der in Senftenberg starken AfD nicht passte und der CDU-Bürgermeister dem Druck von rechts außen nachgegeben hat. Ist denn inzwischen klar, Herr Kasch, warum der Intendant gehen muss?
Nee, also so letztgültig kann man das eben nicht sagen. Der Stand ist ja der, dass Daniel Ries jetzt noch diese und nächste Spielzeit da ist und dann das Haus verlässt. Aber was nun genau die Gründe für seine Nichtverlängerung waren, er selbst wäre ja wirklich gerne 10 Jahre geblieben, das bleibt weiter ein bisschen unklar. Die Träger haben ihm geschäftsführende Mängel vorgeworfen und finanzrechtliche Überforderung. Und da sind jetzt auch noch 2 Rechtsverfahren anhängig. Er selbst verteidigt sich auf der Webseite des Theaters, da weist er auf zahlreiche Merkwürdigkeiten hin in der Argumentation. Und er sagt auch, dass die Wirtschaftsprüfung die ersten 2 Jahre positiv bewertet hat. Ich muss gestehen, dass ich ohne genaue Kenntnis der Akten und auch vor einem Urteil da nichts Genaues sagen kann. Aber ich finde schon, dass so wie die lokale Kulturpolitik agiert hat, so mit so einer Salamitaktik dann irgendwie erst so nach und nach durchsickern halt lassen, was so ihre Position ist, das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Und gerade vor dem Hintergrund von so tollen Abenden wie dem heutigen finde ich es einfach nach wie vor total bedauerlich.
Die neue Bühne Senftenberg heute Abend mit der Premiere, mit der Uraufführung Späti Paradies von Juliane Hendes. Georg Kasch hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Kasch, ich danke Ihnen für diese Einschätzung, für diesen Bericht. Dankeschön, guten Abend.
Gerne.
Schon mehrfach wurde die Operette tot gesagt als Inbegriff einer spießigen, trivialen Tralala-Musikgattung, doch weit gefehlt. Nicht zuletzt Barry Kosky hat an der Komischen Oper in Berlin gezeigt, wie witzig und intelligent gesellschaftspolitischer Sprengstoff und brillante Unterhaltung zusammenpassen. Operette für die musikalisch ewig Gestrigen, das ist längst vorbei. Das neueste Beispiel heute Abend in Wiesbaden am Hessischen Staatstheater. Da gab es die Uraufführung einer queeren Landoperette von Mischa Svijovic und mit dem Libretto von Philipp Amelungsen. Der Titel Alles Liebe. Franziska Stürz hat für Fazit die Uraufführung gesehen. Sie ist jetzt zugeschaltet aus Wiesbaden. Frau Stürz, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Alles Liebe. Dieser Titel klingt operettenkonventionell. Ungewöhnlich ist der Untertitel, eine queere Landoperette. Also die naheliegende Frage, was ist das? Wohin führt das Stück die Besucherin, den Besucher?
Tatsächlich haben Sie es schon genau genannt. Also es hat was durchaus Konventionelles, wenn es dann um die Herzensangelegenheiten geht und dann etwas sehr seltsam, frech, queeres, ganz bewusst anderes in der Message, die dann letztendlich ja doch alle wieder zusammenführt, aber um Offenheit ja kämpft und das durchaus auch auf der Bühne, denn ja, eine queere Community kämpft um ihre Daseinsberechtigung einem kleinen hessischen Dorf. Also das ist auch natürlich von lokaler Bedeutung dann hier für Wiesbaden, genau auf diese Gegend hier auch zugeschnitten von den Machern Philipp Amelungsen, dem Librettisten, und Mischa Svijovic als Komponistin.
Und was ist jetzt die Message? Was ist die Aussage? Also worum geht es da letztendlich? Was wollen die Leute da bewirken?
Ja, das ist eben eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Also es geht um ein kleines hessisches Dorf, dem geht es finanziell ganz schlecht und die Leute sind unzufrieden und sie haben eine Bürgermeisterin, die sich total bemüht, aber natürlich auch vor allen Dingen sich selber erstmal gut dastehen lassen möchte und wiedergewählt werden möchte. Sie hat einen Konkurrenten, einen rechten Populisten, der sagt, er macht einfach alles besser und natürlich wie der Rattenfänger folgen sie ihm alle. Jetzt gibt es aber diesen Verwaltungsleiter, der ist schwul, Friedrich Hemmschuh, dieser Bürgermeisterin, und der findet heraus, dass 100 Millionen ausgeschrieben sind, wenn sich eine Landgemeinde mit einer besonderen Aktion durch Diversität oder für Diversität hervortut. Und da haben sie eben die Idee, einen Christopher Street Day zu initiieren und suchen jetzt dringend queeres Personal, sage ich mal. Also Menschen, die queer sind, die sich geoutet haben, die das leben und die in diesem Dorf sind und dann natürlich auch noch Gäste zu so einem Christopher Street Day vereinen wollen. Also es geht da um diese Veranstaltung. Und dann schaut man, wer da so alles auftaucht. Und da tauchen dann eben ein lesbisches Pärchen auf. Die non-binäre Tochter oder das Kind der Bürgermeisterin outet sich als non-binär. Dann gibt es den dorfschwulen Cosimo vom Parkplatz-Klo mit dem Wunderpo. Also da wird es dann schon auch sehr stereotyp. Da ist es dann einfach auch nicht mehr so ganz ernst zu nehmen. Wird sehr schrill und bunt. Aber alle treten da auf und dürfen auch eben durchaus ja ihre Daseinsberechtigung feiern regelrecht in der Musik von Svijovic, die so zwischen Elektropop und Jazz changiert, Walzer zitiert, also zwischendrin dann auch sowas Musicalhaftes hat, also so eine sehr schillernde, durchaus unterhaltende Musik ist. Vielleicht hören wir da einfach mal in ein Beispiel rein, wie dann eben auch die Bürgermeisterin so jetzt diese Idee hat. Silvia Hauer singt sie mit dem Verwaltungsleiter Friedrich Hemmschuh von Fabian Jakob Balkhausen, was da so ein bisschen mehr Flitter und Glitter so bringen könnte für die Gemeinde.
Das war ja ein ziemlich dicker Sound, den wir da gehört haben, Frau Stürz. War diese Stelle exemplarisch für die Musik von Mischa Svijovic?
Ja, durchaus. Also es ist auch schon ein Titelsong, ein Thema, das dann immer wiederholt wird. Also ja, da ist eben diese Elektro-Big-Band-Sound auch mit dabei und das rockt zwischendrin auch mächtig, wird auch sehr laut, wird dann zwischendrin aber auch mal ganz weich und romantisch, also auch in den Liebessongs dann und zwischen Mutter und Kind sehr, sehr innig, aber generell eher was Lautes, Fetziges, würde ich mal so sagen, mit viel Beat, mit viel Schlagzeug. Und ja, ich meine, das Ganze löst sich am Schluss dann auf sehr, sehr operettenhafte Weise auf, dass der Widersacher, der Freiherr Thor ins Anders, dann nämlich beim Herabreißen der Regenbogenflagge herunterstürzt. Der wurde dann auch eigentlich schon zum Bürgermeister gewählt, aber hat dann eine Amnesie, weiß nicht mehr, wer er ist und will eigentlich nur noch in Urlaub und dann darf doch wieder die Vize, die alte Bürgermeisterin ran. Also das ist so ein bisschen, naja, da meine ich, da ist das Stereotyp der Operette dann hier auch mit dabei. Aber zwischendrin gibt es also wirklich außergewöhnliche Szenen zwischen den Genres in dieser, sag ich mal, Märchenbühne von Stella Lennart. Das sind wirklich einfach nur so Fachwerkhäuser, hessische stilisierte Hexenhäuschen und künstliche Berge. Also so eine, eigentlich eine Schneewittchenwelt, so in der Anna Weber, die Regisseurin, das alles auch so ein bisschen, ja, sehr blumig, sage ich jetzt mal, inszeniert.
Alles Liebe, diese queere Landoperette, die ist das Preisträgerwerk des mit 50.000 Euro dotierten Reinhold-Otto-Meyer-Preises, also das Resultat dieses Preises. Was ist das für ein Preis?
Das ist ein Preis für zeitgenössisches Musiktheater, der aber alle 2 Jahre ausgeschrieben wird und diesmal, also für 2025, explizit für Operette ausgeschrieben wurde, was ja außergewöhnlich ist, wenn man das unbedingt darauf mal das Augenmerk legen möchte. Und ja, also da waren immerhin 42 Werke eingereicht, also da gab es eine durchaus kundige Fachjury und ja, die haben dieses Werk ausgewählt, sicherlich aus den Gründen, dass man eben da auch diese Thematiken, die Queerness, aber auch so, auch da ist, sind auch Frauenrechte, alles, was so unsere Gesellschaft auch gerade heute so beschäftigt, zur Sprache kommt und das dann eben auch noch mit Musik vermischt. Und ja, also das wurde heute hier vom Wiesbadener Publikum und sicherlich auch den Eingeweihten, sage ich mal, vor allen Dingen sehr, sehr frenetisch gefeiert.
Alles Liebe von Mischa Svijović und Philipp Amelungsen am Staatstheater in Wiesbaden. Diese queere Landoperette für uns beobachtet und kommentiert, eingeordnet von Franziska Stürz. Frau Stürz, Dankeschön. Guten Abend.
Sehr gerne. Tschüss.
Adventskalender.
Ich bin Frank Mayer, Moderator bei der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke in diesem Jahr schon wieder ein Buch von Robert McFarlane. Das ist ein britischer Schriftsteller und der beste Nature Writer unserer Zeit, würde ich sagen. Er hat fantastische Bücher geschrieben über Berge in unserem Kopf oder über uralte Wege in den Landschaften Großbritanniens. Und jetzt verschenke ich sein neues Buch. Das heißt, sind Flüsse Lebewesen? Das Flüssebuch ist so besonders wie alle Bücher von Robert McFarlane, weil er sich da immer auch selbst riskiert, weil er sich und seinen Körper durchlässig macht für seine Themen. In diesem Buch reist er in 4 Flusslandschaften, unter anderem ins Quellgebiet eines Flusses im Nebelwald von Ecuador oder an den Magpie River in Kanada. Da stürzt er sich mit einem Kanu die Stromschnellen hinab. Es geht ihm aber nicht um Abenteuer, sondern um die Lebendigkeit, die man selbst spürt an einem Fluss. Um die Lebendigkeit, die indigene Völker in Flussgottheiten verkörpert haben. Und die die Flüsse selbst haben. Jedenfalls zieht ein Robert McFarlane mit hinein in seine Erfahrung und seine Überzeugung, dass Flüsse tatsächlich selbst Lebewesen sind. Ich schenke dieses Buch meinem guten Freund Jörg. Der hat einen ausgefeilten Literaturgeschmack, eine ganz feine Nase für stilistische Nuancen, für Fehltritte auch. Er wird den Stil von Robert McFarlane lieben, das hoffe ich jedenfalls sehr. Seinen poetischen Stil, seinen eleganten, sehr fein dosiert, romantischen, manchmal auch leise ironischen Stil. Und dann ist da noch eine zweite Sache. Die Naturnähe von Jörg, die ist noch so ein bisschen ausbaufähig. Und da hoffe ich, vielleicht zieht ihn ja die Leidenschaft von McFarlane noch etwas weiter rein in die unglaublich schöne, natürliche, lebendige Welt da draußen.
D.
Der Adventskalender heute von Frank Meyer. Er empfiehlt Robert McFarlane, Sind Flüsse Lebewesen? Bei Ullstein erschienen, die 416 Seiten kosten knapp 30 Euro. Und nun hier ein Fazit, Klaus Bukatzki mit seinem Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick.
KI-Ära ist das Wort des Jahres 2025, hieß es im Berliner Tagesspiegel zur alljährlichen verbalen Krönung durch die Gesellschaft für deutsche Sprache. Die KI ist freundlich, aber nicht schmeichlerisch, klar, aber nicht kalt, stand als Liebeserklärung an die künstliche Intelligenz in der Wochenzeitung Der Freitag. Die Atmosphäre im Gespräch mit der KI ist konsequent von Wertschätzung geprägt, beschrieb Katharina Schmitz, den unermüdlichen Ratgeber in digitalen Zeiten. Chatty, wie eine Bekannte die Maschine zärtlich nennt, ist sofort da, argumentiert konstruktiv, hört sich nie gelangweilt an, arbeitet lösungsorientiert und das ohne mir nach dem Mund zu reden. Und wann wird Chatty in einem menschenähnlichen Körper durch die Wohnung wandeln und von uns gewöhnlichen Zweibeinern nur noch durch ihre unglaublichen Fähigkeiten zu unterscheiden sein? Früher hätte man vielleicht eine Frage, auf die man keine Antwort weiß, im Netz gepostet und eine Diskussion losgetreten, erinnerte die Süddeutsche Zeitung an die guten alten Zeiten des nahezu gemütlichen Internets. Heute liefert künstliche Intelligenz Antworten in Sekunden, schrieben Philipp Bovermann und Nathalie Sablowski. Die Systeme sind zudem die mit Abstand bedeutendsten Autoren der Gegenwart, wahrscheinlich sogar aller Zeiten. Beinahe jeder liest oder hört regelmäßig ihre Texte, in der Regel ohne es überhaupt zu bemerken. Die schiere Menge ist enorm. Und wann gibt es dann den Literatur-Nobelpreis? Wenn Donald Trump den für den Frieden haben will, dann sollte das doch wohl auch denkbar sein. Auf den zweiten Platz wählte die Jury das Wort Deal, so der Tagesspiegel zum Vizewort des Jahres. Der englische Begriff werde infolge des Gebrauchs durch den US-Präsidenten Donald Trump immer häufiger im Deutschen anstelle von Kompromiss, Verhandlungsergebnis, Abkommen oder Vertrag gebraucht. Und damit kann der amerikanische Präsident sich zumindest so weit geehrt fühlen, dass er keine Einreiseverbote für die Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache verhängen muss. Konfliktscheu und schockstarr lassen sich jetzt die europäischen Regierungschefs von Donald Trump vorführen, klagte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wie artige Schulkinder kamen führende Europäer im August zu Trumps Schreibtisch im Oval Office, um über seine Gespräche mit Moskau unterrichtet zu werden, schrieb Eva Ladipo. Der britische Premierminister Keir Starmer bemüht sich mithilfe königlichen Pomps um Trumps Gnade. Doch zum königlichen Pomp kommen wir später, dann geht es uns wieder gut. In Berlin, in Brüssel, in London und in Paris sitzen Verantwortliche, die Kinder des Rechtsstaats und des Wohlstands sind. Sie sind im Frieden groß geworden, sozialisiert in einer Epoche, in der nicht das Recht des Stärkeren darüber entschied, wer es nach oben schafft, sondern Auswahlprozesse, die Ausdauer und Fleiß belohnen, vielleicht auch nur Anpassung und Umgänglichkeit. So beschrieb Eva Ladipo, wie sich unser Europa weitgehend zivilisiert und kultiviert hat. Sie empfahl als beispielhaft Politiker, die aber noch anderes drauf haben. Wenn die Biografien von Churchill, aber auch von Konrad Adenauer und Nelson Mandela eines beweisen, dann die Wirksamkeit von Verwegenheit und Mut. Das kann das Überleben der liberalen Demokratie zwar nicht garantieren, doch es würde ihre Anziehungskraft und Verteidigungsfähigkeit deutlich erhöhen. Und Churchill, Adenauer und Mandela waren ja auch nicht die schlechtesten. Befinden wir uns in einer Art Vorkriegszeit? Fragte der Historiker Christopher Clark. Es kann sein, dass wir uns in einer Phase befinden, in der internationale und gesellschaftliche Spannungen wachsen, ohne dass wir ihre Richtung oder ihr Ziel kennen, meinte der Cambridge-Professor für neuere europäische Geschichte im Interview mit der Frankfurter Rundschau, vor dem Hintergrund jener, unsere Welt immer mehr beherrschenden Politik Politiker, die so gar nichts mit Churchill, Adenauer, Mandela am Potentatenhut haben. Aber ob wir uns in einer Vorkriegszeit befinden, weiß ich nicht. Und ich bin froh, es nicht zu wissen. Die Zukunft zu kennen, wäre kein Geschenk, sondern ein schreckliches Schicksal. Ich bin dankbar, nicht mehr über die Zukunft zu wissen als alle anderen. Und damit jetzt endlich zum Positiven. Die Royals verdienen sich unsere Aufmerksamkeit Jahr um Jahr, indem sie stellvertretend für uns leiden, aufbegehren oder untergehen. Das durften wir in der Wochenzeitung Die Zeit über das britische Königshaus lesen, das nun unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht hat. Die königliche Familie verteilt Wertschätzung und stellt Sichtbarkeit her, bekannte sich Patrick Schwarz zum Monarchisten aus Sentimentalität. Denn sie lässt stellvertretend und symbolisch die Staatsbürger teilhaben am Staat, der sonst oft so fern und abstrakt bleibt. Und weil die Windsors das seit Jahrzehnten tun, Charles zum Beispiel ist Jahrgang 1948 und seit Kindertagen im Einsatz, sind gar nicht so wenige Briten im Laufe ihres Lebens schon einmal persönlich einem Royal begegnet. Der paradoxe Effekt dabei, selbst manchen Kritikern werden unversehens die Knie weich, wenn sie sich einer echten Royal Highness gegenübersehen. God save the King.
Der Blick in die Feuilletons, heute mit dem Wochenrückblick von Klaus Bogatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.